Herr Jesus, ich bete, dass du Martin segnest, dass du ihm die richtigen Worte gibst und uns die inneren Ohren öffnest, dass wir verstehen über all den menschlichen Worten, was du zu sagen hast. Amen.
Das Thema meines kleinen Vortrags heute heißt: Nimm dir das Leben. Nimm dir das Leben. Ich habe beruflich immer mit Menschen zu tun, die viele Probleme haben. Die wollt ihr jetzt gar nicht alle wissen. Also manchen Menschen geht es wirklich schlecht, die haben viel Elend erlebt. Und wenn ich mir das dann anhöre, sage ich dann immer, du, ich habe einen guten Tipp unter Freunden. Wenn ich du wäre und sowas durchgemacht hätte wie du, ich würde mir das Leben nehmen. Nehmt ihr einfach das Leben und ich sage euch eins, alle, die meinem Tipp befolgt haben, denen geht es wirklich jetzt besser. Denen geht es wirklich besser. Also manche sind irritiert, die denken, ich mache jetzt einen Aufruf hier zum Massensuizid oder sowas. Ne? Aber ich habe ja bewusst gesagt, nimm dir das Leben und nimm dir nicht den Tod. Ne? Also wenn du dir das Leben genommen hast, dann willst du nicht mehr sterben. Ne? Weil du hast ja das Leben, das volle, pralle Leben. Und darum geht's. Kriegt man die Technik noch hin oder ist die heute, die hat heute auch Pause? Streiken alle in der Stadt, kann ja auch mal die Technik streiken. Das volle, pralle Leben, darum geht's mir heute. Und ich hoffe, dass möglichst viele da heute rausgehen und sagen, ich habe mir heute wirklich das Leben hier mitgenommen. Das volle, pralle Leben, ich habe mir heute das Leben genommen. Darum geht's heute. Und wir wollen jetzt mal einen kleinen Sprung machen in das volle, pralle Leben in einer Berliner Durchschnittsbeziehung. Silke, wie wir dich auch immer nennen, keine Ahnung, Frau, Mann, eine Berliner Durchschnittsbeziehung und ihr guckt einfach zu, wie es so bei Hempels, ja du musst so sitzen, genau, wie es bei Hempels unterm Sofa so eben ist, ne? Okay. Du fängst an, da ist der Zettel.
Jeden Tag dieselbe Leier. Morgens Frühstück machen, Kinder wecken, Schulbrote streichen, alle antreiben, damit sie rechtzeitig zur U-Bahn kommen, dann die Küche aufräumen, die Betten machen, einkaufen, kochen. Die Kinder kommen aus der Schule und beschweren sich über das Essen. Gegen Abend kommt er heim, kriegt sein Essen aufgewärmt, isst schweigend, während er die Tageszeitung liest. Den Rest des Tages verbringen wir vor dem Fernseher. So vergehen meine besten Jahre. Sie rieseln mir wie Sand durch die Finger.
Etwas Spannung und Abenteuer in meiner Ehe? Mit der doch nicht. Tagsüber im Geschäft nichts als Kleinkram und Ärger. Und abends zu Hause wird genörgelt und gezankt. Nie ist sie zufrieden mit mir. Wozu tue ich mir das eigentlich alles noch an? Anscheinend nur, um Geld nach Hause zu bringen, damit meine Familie existieren und sich ihre Wünsche erfüllen können, damit die Damen shoppen gehen können. Und meine Wünsche? Danach fragt keiner. Aber was soll's, es lässt sich ja eh nichts ändern.
Er ist so gleichgültig geworden. Früher hat er mir manchmal Blumen mitgebracht, hat gefragt, wie es mir geht. Oder er ist mit mir essen gegangen. Jetzt bin ich ihm egal, er schaut mich kaum noch an. Und wenn er mich zur Begrüßung küsst, also er könnte auch einen Besenstiel küssen.
Sie lässt sich gehen. Läuft immer nur in der ekligen, alten, ausgebeulten Jogginghose und Pulli rum. Die Haare hängen ihr fettig wie Fransen ums Gesicht. Unsere Liebe hat sich, glaub, verbraucht. Ich glaube, unsere Liebe hat sich noch nicht verbraucht. Genau. Ich wollte euch mal fragen, wer, ja, das ist auch so das pralle Leben, ne? Wer gibt dieser Beziehung, wer gibt Familie oder Ehepaar schrecklich, wer gibt denen noch eine Chance? Oder fragen wir mal so Hände hoch, wer sagt, der kommt, die Messe ist gelesen, der Drops ist gelutscht, mach den Deckel drauf, ne? Ich habe einen guten Scheidungsanwalt, wer meint, da gibt es nichts mehr zu retten? Das heißt, der Rest von euch meint, die Hütte kriegt mal wieder zum Brennen. Da wird er mal wieder, da kann man wieder ankurbeln. Wer meint das denn? Sagt mal was. Ne? Also da eine, zwei Stimmen. Also ihr seid alle der Hoffnung, die beten, das wird mehr als noch eine WG. Okay, dann, wer hat sich jetzt hier gemeldet nochmal? Dann frage ich mal da, was würdest du denn raten jetzt, wenn die zu dir in die Beratung kommen?
Wir müssten mal Martin kennenlernen.
Ach, naja, ich glaube, dann gehen sie gleich zum Scheidungsanwalt oder so, keine Ahnung. Also, was würdest du denn, also, mein Tipp, was meint ihr? Was würde man denn raten?
Kommunizieren.
Kommunizieren, also nicht übereinander.
Miteinander.
Weil geredet haben die ja gerade, ne? So Selbstgespräche mäßig. Ne? Also man könnte miteinander reden, das wäre ja schon mal was. Wer hätte noch ein paar Tipps? Da hinten? Oh, haben wir Männer müssen auch mal was zur Ehe sagen hier, komm.
Tatsächlich für die Beziehung beten, dass sie einfach besser wird. Das hilft.
Man könnte beten. Oh, das ist ja nochmal eine Idee, ne? Ja, habe ich gar nicht dran gedacht. Warum nicht beten, ne? Steht ganz einfach. Hier, noch was. Ihr seid auch schon ein paar Jahre hier unterwegs, ne?
Zur christlichen Eheberatung.
Zu einer christlichen Eheberatung. Haben wir das hier in der Gemeinde? Gibt es hier eine christliche? Ich weiß gar nicht. Naja, okay, aber vielleicht gibt es ja sowas. Noch ein Tipp. Wir merken uns das mal alles. Gibt es noch jemand, der noch eine Idee? Da hinten, Carola. Wunderbar. Alles Leute, die viel Erfahrung haben hier, was Thema Ehe angeht und so.
Allein in Urlaub fahren und wieder an die erste Liebe denken.
Oh, na hoffentlich findet man da nicht die zweite Liebe im Urlaub, wenn man alleine fährt. Also, da hätte ich ja große Sorgen. Ach so, okay. Alles klar, ich habe richtig verstanden. Okay, noch was. Letzte Idee.
Am besten bei sich selber anfangen, ein liebender Ehepartner werden zu wollen.
Das ist doch eine gute Idee. Also nicht immer nur denken, der könnte ja mal wieder blumen und könnte eine neue Jogginghose anziehen oder irgendwas anderes, sondern man könnte mal selber anfangen, die Zeitung wegzulegen und zu sagen, ja, heute kommunizieren wir mal. Was hältst du davon, Liebling? Wir könnten ja mal zur Eheberatung gehen. Vielleicht kann man auch über was anderes kommunizieren. Genau. Weiß ja nicht, ob das jetzt hier irgendjemanden angeht. Ne, da hinten ist ein Blumenladen, meistens, wenn man da so rausgeht, ne, gegenüber von Netto, oh, könnte man dann gleich heute nach dem Gottesdienst zur Tat schreien. Dann wäre der Gottesdienst ja auch erfolgreich gewesen, ne, wenn man dann heute mit einem Blümchen von der Kirche nach Hause kommt. Tolle Sache. Wisst ihr, ich fand die Geschichte so genial, weil ich glaube, dass es vielen Menschen sich so ähnlich mit Gott verhalten. Die sitzen dann auf ihrem Platz und sagen dann, ja Gott, wenn es dich gäbe, warum geht es mir dann so schlecht? Warum habe ich immer Pech? Warum bin ich krank? Warum bin ich arbeitslos geworden? Warum? Warum magst du mich nicht mehr scheinbar? Warum geht es den anderen gut und mir geht es so schlecht? Und dann sitzt man da, kehrt Gott den Rücken und sagt, irgendwann, manche wären dann ganz radikal, ich glaube, dich gibt es da gar nicht. Ne? Weil man zu lange gar nicht mehr dahin geguckt hat. Sondern sagt, dich kann es nicht geben. Zumindest kannst du mich nicht lieb haben. Lieber Gott, das kann es nicht geben. Vielleicht böser Gott. Aber einen lieben Gott kann das nicht sein. Und dann haben wir so Gedanken von Gott, dass der da sitzt. Ne? Der sitzt dann auf seinem Stuhl, so denken wir. Und dann denken wir, Gott denkt. Also könnt ihr mir folgen, wir denken, Gott denkt. Ne? Gott sitzt da und schmollt und sagt, naja, der Erwin, wenn der ein guter Christ wäre, dann hätte er sich gestern Abend den Schrott da nicht angeguckt im Fernsehen. Ne? Und der Karl-Heinz oder die Evi, die habe ich schon dieses Jahr erst einmal in der Kirche gesehen. Und gebetet hat sie heute auch den ganzen Tag noch nicht. Und die Bibel auch nicht aufgeschlagen. Naja, scheinbar scheint die mich nicht zu lieben da. Und wir denken so, Gott sitzt den ganzen Tag mit so einem großen Fernrohr aus dem Himmel, aus seiner Wolke und guckt mit einem dicken Buch in der Hand und sieht, ah, da hat er wieder einen Fehler gemacht, muss man klar eintragen. Damit er möglichst ein dickes Buch hat am Ende seiner Tage, um uns dann in die Hölle zu stecken. So einen Gedanken haben wir von Gott. Wir denken übereinander. Ich fand die gute Lösung. Man könnte ja mal miteinander reden. Man könnte ja mal miteinander ins Gespräch kommen. Wäre vielleicht eine Idee. Ich dachte, wir bleiben wir beim Thema das volle, pralle Leben. Nimm dir das Leben. Wisst ihr, manche Leute, habe ich selber viele Menschen erlebt, die sitzen schon jahrelang auf ihrem Stuhl und sagen, Gott, nee, danke, habe ich vielleicht früher mal geglaubt, aber heute Gott, bei dem, was ich erlebt habe, oh, guck dir die Kirche an und dann hörst du Geschichten über die Kirche, da rollen sich die Fußnägel rauf und runter. Wenn das einen Gott gibt und wenn dieser Gott irgendwie, und manche haben vielleicht so den Gedanken, Gott, der hatte mal eine kreative Phase, so eine Schaffensphase, hat er die Welt geschaffen und uns Menschen. Und dann hat er sich verabschiedet und gesagt, macht mal weiter, ihr mit eurer Erde. Ich mache jetzt eine andere Galaxie, ich habe etwas Wichtigeres zu tun als diese Erde. Und dann hat er uns hier uns sich selbst überlassen. Klammer auf, wenn man manchmal das Chaos auf der Welt denkt, würde ich das keinem übel nehmen, wenn man solche Gedanken hat. Ne? Man denkt so, Gott ist gerade abwesend, der hat jetzt gerade Wichtigeres zu tun. Vielleicht schafft er ein neues Universum, der merkt, mit den Menschen, das war ein Fehlgriff, ich mach's besser. Ich mache die zweite Erde und die Menschen sind perfekt. Ne? Also es gab mal vielleicht den Schöpfer, aber heute, das ist nicht mehr relevant für uns. Ne? Der ist weit weg, den interessiert das nicht, den juckt das nicht. Nun bin ich hier nicht der Rechtsanwalt von Gott, ne? Dass ich ihn jetzt hier irgendwie verteidigen müsste. Das kann er selber. Ich wollte trotzdem mal Gott selber zu Wort kommen lassen. Das ist das Beste. Nicht, wenn man sich immer nur wissen, das ist ja das Problem. Wir machen uns immer Gedanken über Gott. So könnte er sein und so ist er nicht. Und ich finde das am besten, wenn man mal diese ganzen Gedanken, die man hat über ihn, wenn man die einfach mal beiseite legt und sagt, wir lassen ihn mal selber zu Wort kommen. Das sagt er von sich, vielleicht kennt er den Text schon, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Leben im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Und ich gebe mein Leben für die Schafe. Eine ganz, ganz interessante Sache. Nimm dir das Leben. Nimm dir das Leben. Die erste Gedanke, wenn ich mir das Leben nehmen will, wie kann ich mir das Leben nehmen? Wie kriege ich dieses Leben? Der erste Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, ist, du musst aufhören, die Lügen über dein Leben und über Gott zu glauben. Das Erste, was du anfangen musst, ist zu sagen, ich will es mit der Wahrheit halten. Die Lügen, die hindern mich daran, dieses wirklich volle, wahre, pralle Leben, was Jesus mir geben will, zu kriegen. Ich habe das mal oft geschrieben, es gibt drei Arten, habe ich festgestellt, von Lügen. Es gibt die einfache Lüge. Die einfache Lüge ist zum Beispiel, ihr Lieben, ihr könnt euch entspannt jetzt hinsetzen, es ist erst um 11, Gottesdienst geht noch eine Weile, Klammer auf, es ist schon 11.30 Uhr, ne? Aber wenn du hörst, es ist um 11, dann kannst du dich entspannt hinlegen, was weiß ich, vielleicht hat ja jemand einen Braten in die Röhre gerade geschoben und hofft, dass der um 12 der Gottesdienst vorbei ist, weil man muss dann schnell nach Hause, ne? Also das ist so eine einfache Lüge. Ist auch nicht die Wahrheit, aber ist vielleicht, na, für den Braten ist es vielleicht schlecht, ne? Aber es ist nicht so viel Konsequenzen dabei. Es gibt die Überzeugungslügen. Das ist schon komplizierter. So eine einfache Lüge kann sein, wenn du ein Loch im Dach hast, ne? Da regnet es dann rein, das ist auch nicht schön. Aber kann man überleben. Dann merkt man, ja, ich habe mich getäuscht, okay, gut. Ist halt zu spät, ne? U-Bahn ist schon weggefahren, okay. Die Überzeugungslügen sind viel, viel komplizierter. Das sind Lügen, die hast du irgendwie in Fleisch und Blut übernommen. Das ist eine Überzeugung geworden. Das sind Lügen, die beeinflussen dein Leben. Zum Beispiel, dass man sagt, naja, du schaffst das nicht. Hast du vielleicht schon immer gehört. Du kannst das nicht. Du bist doof. Ich sag das mal so platt. Lass das bloß sein. Ich kenne jemanden, der hat man gesagt, du bist eigentlich ein Betriebsunfall, wir wollten dich nicht, das hat mit der Abtreibung nicht geklappt. Aber wenn du solche Lügen verinnerlichst, dann macht das was mit dir. Das ist tiefer, als wenn man dir die falsche Uhrzeit ansagt. Dann stehst du da und denkst so, ja, vielleicht haben sie recht. Und das beeinflusst dein Leben. Wenn du dich dann auf Arbeit bewerben wirst, dann gehst du zum Chef und sagst, ja, wenn du immer gehört hast, du bist eigentlich nicht wert, überhaupt hier und man kann dich nicht gebrauchen, du schaffst das eh nicht und mach bloß nichts kaputt, dann gehst du hin und bewirbst dich und sagst, entschuldigen Sie, dass ich hier bin, ich hab gesehen, ja, tut mir leid, also, dass Sie da eine Stelle frei haben und so, und, ja, ich hätte vielleicht Interesse und naja, ja, wie sieht's denn aus? Das ist was ganz anderes, als wenn du hingehst und sagst, hallo Chef, ich bin dein Mann, ne? Auf mich hast du schon lange gewartet, ne? Ohne mich läuft dein Laden nicht, ne? Ich kann dir das Ding hier rocken, ne? Das sind Lebenslügen, die du in deinem Kopf hast, die dein Leben beeinflussen. Und die dir das wahre, pralle Leben klauen. Weil es ist nicht wahr, dass du das nicht kannst. Das ist nicht wahr, dass du nichts wert bist. Das ist nicht wahr, dass du dazu nicht taugst. Das ist nicht wahr, dass du hässlich bist, dass du faul bist. Und. Ich könnte zig solche Lügen aufzählen. Aber das beeinflusst dich. Und noch eine Etage tiefer, das sind die Lebenslügen. Lügen, auf die ich mein Fundament gebaut habe. Das ist so. Kennt ihr das? Dass manche Leute sagen, da diskutierst du mit denen ewig und dann sagen sie am Ende, das ist so. Das ist so ein Totschlagargument. Da kannst du nichts mehr machen, wenn einer sagt, das ist so, dann ist das so. Ne? Das ist so wie das Amen in der Kirche. Ne? Okay, Gottesdienst ohne Amen. Ne? Das ist halt so. Ne? So eine Lebenslüge, das ist so eine Überzeugungslüge, die nur Beton geworden ist. Da kannst du nicht mehr dran rütteln. Da steht das Lebensfundament drauf. Und eine so eine Lebenslüge kann sein, Gott ist nicht wirklich gut. Der Vater im Himmel, manchmal hat man dann so einen kranken Gedanken, weil man an seinen eigenen alten Herrn, an seinen Vater denkt. Der kann nicht gut sein. Dieser Vater im Himmel, der meint es nicht gut mit mir. Dieser Vater im Himmel, der will eigentlich nur gucken, wo ich meine Fehler wieder mache. Und wisst ihr, wenn ich so eine Lüge in meinem Leben habe, so eine Lebenslüge, dann werde ich nicht zu diesem Vater, zu diesem Jesus rennen, der mit ausgebreiteten Armen vor mir steht. Wisst ihr, das Interessante, ich war mal, da ging es mir mal nicht so gut, da war ich mal auf einem katholischen Friedhof in Bayern und da hängt Jesus am Kreuz, da hängt er noch in Bayern, überall, ne? Aber ich sah ihn da hängen und da ist mir das auf einmal bewusst geworden. Er streckt seine Arme aus. Er steht nicht so da. Ne? Oder er steht nicht so da oder steht so da. Sondern er streckt seine Arme aus, sagt, komm, hier bin ich, komm zu mir. Aber wenn ich diese Lebenslüge in meinem Kopf habe, Gott ist nicht gut, der liebt mich nicht, dann werde ich da nicht hingehen. Wer kuschelt sich schon gerne an einen Polizisten, ne, in Uniform? Wer macht das schon gerne? Hat er immer Angst irgendwie? Der Colt ist viel zu hart, als dass ich mich da dran könnte irgendwie kuscheln. Und wisst ihr, ich glaube, das sind Lügen, die mir das Leben klauen. Ich gehe nochmal zurück zu unserem Text. Da heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Oder ins Verderben zu schützen. Das ist nicht Gott. Wisst ihr, wenn dir was im Leben geklaut wurde, das ist nicht Gott. Weißt du, das ist das Fiesliche. Dass dieser Dieb dir erst alles klaut, dein Leben kaputt macht, dich ins Chaos stürzt und dann flüstert die dir noch ein und sagt, guck mal, der ist schuld. Gott ist schuld. Gott hat das gemacht. Und dann sitzt du da und fragst dich, warum lässt Gott das zu? Das sind eigentlich nur die Worte, die dir eingeflüstert wurden, die du nur laut dann verbalisierst. Gott ist ein guter Gott. Er ist gekommen, um dir Leben zu schenken, das volle, pralle Leben zu schenken. Und wenn das nicht so ist, in deinem Leben gelaufen ist, dann war der Dieb am Werk. Der hat viel geraubt, viel kaputt gemacht, viel geklaut. Und dann kann man sagen, der Lüge glauben, dass Gott schuld ist. Ich denke dann manchmal, da kann man dann da sitzen und sagen, Gott, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ich gehe nicht mehr in die Kirche. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Aber ich glaube manchmal eigentlich schade, weil man sägt sich den letzten rettenden Ast auf dem man noch sitzen könnte. Weil alle anderen haben dich eh schon verlassen. Der Einzige, der dir noch helfen könnte, wäre Jesus, wäre Gott. Also das Erste ist, glaube ich, wenn du sagst, ich will das volle, pralle Leben haben, ich will mir das Leben nehmen heute, muss man der Wahrheit glauben. Da muss man diese Lügen mal beiseite schieben. Das ist manchmal ein langer Prozess, die Lügen über mich selber, aber vor allem auch die Lügen über Gott. Ich werde nicht zu Gott kommen, ich werde nicht die Bibel fröhlich mit offenen Armen lesen, wenn ich denke, der hat eigentlich was gegen mich. Das ist das Erste. Wir kommen zum Zweiten, wie ich mir das Leben nehmen kann. Das Leben willkommen heißen. Weiß nicht, ob der Gemüsestand da das volle, pralle Leben ist. Das Leben willkommen heißen. Wisst ihr, das Leben, was die Welt dir gibt, das ist für mich immer dieses richtige, leckere Schokoladenleben. Wir brauchen mal hier einen Kirchendiener. Früher war alles besser, da gab es einen Kirchendiener. Da gab es Diakone, die waren dafür zuständig, Schokolade zu verteilen. Gibt es mal jemanden, der hier mal verteilen kann hier? Macht mal, das können die Leute ja selber aufmachen, aber mal gerecht hier in alle. Ihr müsst es jetzt mal kosten. Gebt mal weiter hier. Ostern ist vorbei. Ostern ist ja unser größtes Fest. Macht einfach mal auf und gönnt euch mal dieses volle, pralle Leben. Ne? Gebt mal weiter hier. Gönnt euch mal das volle, pralle Leben, was die Welt zu bieten hat. Schokolade zum Abwinken. Ist noch haltbar, also nichts, keine Angst, nicht von der Tafel oder sowas, ist noch haltbar bis 31.07. Kannst du dir noch richtig, richtig gönnen. Ne? Wisst ihr, wenn du da drauf rumkaust und lutscht, dann merkst du, ja, das ist der Geschmack nach Leben. Softig, läuft richtig gut runter, ne? Weich, lässt sich so zwischen, was ein bisschen drinnen liegen lässt im Mund, ne? Lässt sich so zwischen Zunge und Gaumen zerdrücken, rinnt runter. Ja, das Papier, bitte in die Hosentasche stecken, ganz wichtig, und hinten ist ein Mülleimer. Okay, aber das ist so das Leben, was die Welt zu bieten hat. Macht Lust auf mehr. Ach, gönnt ihr noch einen? Einer jetzt noch, komm, noch einer, immer mehr, immer mehr. Das ist so, man kann irgendwie davon nie genug kriegen. Nee, du musst immer noch mal nachholen. Nochmal. Ach, ihr könnt euch ruhig noch einen nehmen, ist genug da, ne? Immer zu, nimmt mal. Aber wisst ihr, das ist das Leben, was die Welt zu bieten hat. Kurzer Geschmack, ne? Lecker. Ja, du machst das nämlich. Das Interessante ist, auf Zigaretten, da ist man ja so ehrlich, da schreibt man die Nebenwirkungen drauf, auf der Schokolade steht es nicht drauf, ne? Das ist das Leben, was die Welt zu bieten hat. Das ist lecker, läuft gut runter, man hat Lust auf mehr, die Gier entfacht. Also man kann auch so eine ganze Packung aufessen, ne, wenn man das will. Ne? Abends vom Fernseher mal einen nach anderen. Ne? So ein Haufen Müll neben dir. Das ist das Leben, was die Welt zu bieten hat. Aber die Nebenwirkungen, genau, du hast so, ne, der Schwimmring, ne? An den denkt man dabei nicht. Ne? Der wird immer größer. Ne? Wie so eine Quietschiente kann man auf den Teich schwimmen gehen, ne? Es wird immer größer. Ganz schlimme Krankheiten, ne? Herz-Kreislauf und ach, ihr wisst das ja alles. Ne? Diabetes, muss ich gar nicht erzählen. Und wenn du noch mehr isst, wenn du die ganze Büchse gegessen hast, ich kenne das, hab das Experiment mal gemacht, ne? Müsst ihr nicht machen, man kann aus den Fehlern anderer lernen. Ne? Es stößt irgendwann säuerlich auf, ne? Irgendwann hängst du hier, ne? Da hast du keinen Bock mehr auf Schokolade. Spätestens nach so einer Packung. Das ist das Leben, was die Welt zu bieten hat. Kurzer Genuss, ja, ist lecker, kann man nichts sagen. Aber danach, ja, wenn du zu viel davon hast, säuerliches Aufstoßen, gesundheitsschädlich, die Nebenwirkung. Wisst ihr, ich glaube, Menschen verstehen und erleben oft drei Sachen. Für die einen ist das Leben ist so, gönn dir, das gönn dir Leben, sage ich immer. Ne? Die gehen jeden Tag ackern, schwer arbeiten, Kohle verdienen. Ich habe einen guten Freund, der erzählte, du, ich musste mir jetzt noch einen Nebenjob machen. Ich brauche Geld. Ne? Hat er seine 40 Jahre, manchmal habe ich 60 Stunden in der Woche gearbeitet, ich brauche Geld. Ne? Dann ackert man wie ein Wilder, damit man endlich ein Häuschen sich bauen kann, ein VW da vorstellen kann. Und da fährt man 2 bis 3 Mal im Jahr in Urlaub. Ne? Das ist das Irre. Ne? Man kauft die Sonderangebote, Schnäppchenangebote bei Aldi spart, ne, wie so ein Schwabe. Ist hier ein Schwabe bei uns? Ich liebe die Schwaben. Ah, genau. Bist du sparsam? Keine Ahnung. Man spart das ganze Jahr und dann fährt man nach Mallorca und dann geben die Leute 10 Euro für ein Bier aus. Ne? Da kriegst du hier die ganze Kiste für. Ne? Man lebt so sparsam und macht und tut, damit man sich einmal richtig was gönnen kann. Und dann ackert man wieder den Rest des Jahres, damit man sich wieder mal was gönnen kann. Verrückt, ne? Die anderen, für die ist das Leben nur eine einzige Party. Ne? So der alte Spruch, könnt ihr ja so abgedroschen, Wein, Weib und Gesang. Nee, ich nehme alles mit. Ich lebe nur einmal. Vollkommen egal, was passiert. Ich muss alles mitnehmen. Ich gehe richtig rein da. Ne? Und Party und Wochenende. Und ich genieße das. Das sind die, wo es dann manchmal säuerlich aufstößt. Wo man dann manchmal in der Party hängen bleibt. Wo Menschen suchtkrank werden, wo sie dann nicht mehr runterkommen von dem Trip. Das ist vielleicht für eine Zeit schön. Genau, aber irgendwann kommt die Nebenwirkung von diesem Leben. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sagen, ja, ich hätte gerne Leben. Ne? Bei denen findet Leben nicht statt, weil ich habe ja kein Geld. Also ich würde ja gerne in Urlaub fahren, ne? Aber ich habe ja kein Auto. Ne? Also kann ich in den Urlaub fahren. Ne? Dass die Bahn natürlich auch an die Ostsee fährt, ne, ich kann in den Urlaub fahren, weil ich habe kein Geld. Ne? Oder ja, ich hätte auch gerne Leute eingeladen, aber ich bin ja Single, ja, ich bin einsam, ich kann nicht kochen. Oder dass man dann sagt, ich hätte auch gerne Geld, aber ich kann das nicht machen, weil die Leute, keine Ahnung, kennt ihr das? Dass man irgendwie so, ja, ich hätte ja gerne Leben, aber ich kann es mir halt nicht leisten. Und die fahren dann immer mit angezogener Handbremse durchs Leben. Für die findet das Leben eigentlich nicht statt, weil sie hätten gerne. Die gucken immer neidisch auf die anderen. Die können ja, der kann sich das leisten. Der hat so ein fettes Auto, der kann fahren. Ich kann es ja leider nicht, ne, weil ich bin ja arm. Und für die findet Leben nicht statt. Und die sehen nicht, wie schön das Leben eigentlich wäre. Wie man das eigentlich genießen könnte. Wie herrlich das Leben ist, auch ohne Geld. Aber Jesus hat was ganz anderes anzubieten. Nochmal was anderes. Der sagt, ich bin gekommen, um ihm Leben zu geben, Leben im Überfluss. Jenseits von finanziellen Möglichkeiten, jenseits vom Bankkonto, ob du gesund bist oder krank bist, Jesus hat was anzubieten, das ist eine andere Qualität. Und wisst ihr, ich möchte euch ganz kurz zwei Geschichten von letzter Woche erzählen, um uns das mal deutlich zu machen. Für manche ist das so abstrakt. Was ist das denn für ein Leben, was Jesus hat? Was hat er denn zu bieten? Wird dann mein Bankkonto wirklich voll? Bin viele Jahre mit Jesus unterwegs. Das ist manchmal so, ne, mit dem Bankkonto. Ne? Will ich jetzt nicht versprechen, dass es immer steil nach oben geht, ne, so wie die. Ne? Was hat denn Jesus zu bieten? Was ist denn dieses Leben? Und da möchte ich dir zwei kleine Geschichten erzählen, wo ich das erlebt habe. Manchmal kriegt man bei unserem Haus, da kochen die Leute immer leidenschaftlich. Und wenn ich dann durchgehe, dann riechst du manchmal was. Ah, oh, lecker. Ne? Nach gebratenen und abgesottenen. Und dann läuft das Wasser im Mund zusammen. Und dann denkst du, mal gucken, was es bei uns heute gibt. Ne? Aber bei uns gab es dann. Ne? Also auch irgendwas. Ne? Genau. Genau. Und ich hatte so zwei Erlebnisse letzte Woche. Da habe ich so diesen Duft von diesem Leben von Jesus gerochen. Von diesem wunderbaren Duft. Eine Geschichte. Wir waren am Franz-Neumann-Platz bei Teen Challenge, teilen wir da immer Essen aus. Könnt ihr uns gerne alle mal besuchen, immer in der Woche ab 2 Uhr, Schleichwerbung. Genau, und wir waren da und da war ein Mann, den kenne ich schon viele, viele Jahre. Und man sah dem an, dem geht es wirklich schlecht. Ne? Dem geht es sonst auch immer schlecht, aber dem ging es damals extrem schlecht. Ne? Der war blass und saß dann nur da und er trank Wasser. In der Regel trinkt er Bier, er trank Wasser. Und da bin ich hier und sage, was machst du denn? Du trinkst Wasser, was ist mit dir denn los? Ne? Das war für mich so neu, es ist ja schön, Wasser zu trinken. Aber und er sagt, oh, ich bin so krank, ne? Sagt er. Ich hab Durchfall und ich habe Magenschmerzen. Und man saß ihm an, ihm ging es wirklich schlecht. Und ich habe gesagt, du, soll man dich ins Krankenhaus fahren? Nee, ich will nicht. Und ein Freund von mir war noch da und zu zweit haben wir dann gesagt, du, wir hätten was, lass uns mal beten. Und sagte, ja, betet mal. Ne? Und dann haben wir für ihn gebetet, so ganz einfach, dass Jesus ihn gesund macht. Bin nach Hause gefahren, bin nächsten Tag wieder hin zu ihm. Der hat immer so seine Bank, wo er sitzt. Und dann, weil ich wollte ihn ja ins Krankenhaus fahren, ne? Weil ich dachte so, na, so schlimm, wie es ihm ging. Ne? Und dann saß er da und kam auf mich zu, stand auf und leuchtete und sagte, Mensch, Martin, gestern, wo du gebetet hast, ich bin nach Hause und ich war geheilt. Es war alles weg, bis heute. Und er sagte, dann habe ich sogar noch 5 Euro auf dem Weg gefunden. Und dann sagt er zum Schluss, du, ich glaube, der da oben, der liebt mich wirklich. Und wisst ihr, das ist das Leben. Das ist der Duft von diesem Leben, was Jesus gibt. Zu spüren, der da oben, der liebt mich wirklich. Diese Liebe Gottes zu spüren. Zu fühlen, ich bin nicht hier nur so eine Wurst im Universum, die keiner kennt, sondern es gibt einen Gott, der mich sogar liebt, der mich nicht nur kennt und seine Strichliste führt, sondern der liebt mich. Der hat mir sogar 5 Euro geschenkt. Er hat das wirklich auf Gott, auf den Segen Gottes gemünzt. Er sagt, und der liebe Gott hat mir sogar noch 5 Euro geschenkt. Zweite Geschichte. Ich habe einen guten alten Freund, mit dem ich viel auf der Straße gewesen bin. Wir haben viele Menschen Essen ausgegeben und den Gott von Gott erzählt. Und obwohl der noch relativ jung ist, ist er im Pflegeheim, weil er Demenz hat. Ich glaube, der ist fast der Jüngste da im Pflegeheim. So fühlte ich, sah es aus. Und irgendwie dachte ich so, jetzt musst du mal besuchen gehen. Und dann bin ich da hingefahren. Und dann kam er mir entgegen, leuchtende Augen. Ah, schön, dass ihr da seid. Wer seid ihr denn? Das war das erste Deprimierende für mich. Ich habe 3-4 Mal in der Woche mit ihm zusammen gewesen, haben zusammen gebetet, alles. Er kannte meinen Namen nicht. Ne? Dann hat er erzählt, ja, wir kommen von Teen Challenge. Ah, da leuchtet die Augen. Ja, die machen eine gute Arbeit. Und dann habe ich, wie man das so macht, was redest du dann mit jemandem? Ne? Dann habe ich mit ihm angefangen zu reden, habe ihn nach seiner Familie gefragt, Frau, Familie. Keine Antwort. Er kannte nichts mehr. Alles weg. Da waren zwar Bilder alle, aber er konnte nichts mehr damit anfangen, mit diesen Bildern von seiner Familie. Und dann fragte ich ihn, was machst du denn den ganzen Tag? Und dann fingen seine Augen an zu leuchten und sagte, du weißt du, Jesus ist so gut. Und dann zeigte er mir eine Liste. Da standen zig Namen drauf. Und er sagte, weißt du, jeden Morgen gehe ich hier im Garten meine Runde und dann nehme ich meine Liste und dann bete ich für all diese Menschen. Und dann erzählte er mir, wie gut Gott ist, wie lieb Gott ist. Und dann sagte er, ihr müsst, ich war mit meinem Freund da wieder, ne, ihr müsst euren Namen auch auf die Liste schreiben. Ne? Er kann sich wahrscheinlich nicht erinnern, wer hinter diesem Namen steht, aber ich weiß jetzt, jeden Tag früh im Garten wird für mich gebetet, eine wunderbare Sache. Ne? Weil Gott kennt ja Martin, auch wenn er meinen Namen nicht mehr kennt. Ne? Aber jeden Morgen wird jetzt gebetet. Und dann strahlte er und sagte, ich bin Gott so dankbar. Und dann sagte er, ich will für euch beten. Und dann saß ich da und dann legte er seine Hand auf mich. Und bupp, auf einmal wusste er meinen Namen. Und dann sagte er, Jesus segne Martin. Und dann betete er Dinge, als wäre ich bei ihm gerade zur Generalbeichte, zur Lebensbeichte gewesen. Ne? Er erzählte Dinge aus meinem Leben und bat Gott inbrünstig darum, dass Gott mir hilft. Hatte ich nie jemandem erzählt, was vielleicht Silke noch nicht mal. Und er hat die Dinge alle da erzählt für meine Herzenssachen. Und dachte ich so, oh. Und er betete dafür und Gottes Gegenwart kam. Ich habe da gesessen und dieser Mann hat für mich gebetet, hat lange gebetet, hat viel Zeit gelassen, aber es gab auch viel zu beten. Und ich musste heulen und heulen, weil ich auf einmal Gottes Gegenwart gespürt habe. Weil ich gespürt habe, dieser Gott kennt mich, dieser Gott liebt mich. Und dieser Gott ist um mich besorgt. Und dann sagt er Amen und dann war er vollkommen wieder in seiner Demenz. Er war voll wieder drin. Dann haben wir uns verabschiedet. Und wahrscheinlich weiß er nicht, überhaupt nicht, dass wir ihn besucht haben. Aber wisst ihr, was ich da gespürt habe? Das ist das Leben. Das ist dieser Hauch, dieser Geruch von diesem Leben, von dem Jesus uns hier verspricht. Dieses Leben ist nicht gebunden an unser Gehirn, an unseren Körper. Dieses Leben ist vollkommen unabhängig, ob mein Gehirn noch funktioniert oder ob ich Demenz habe. Dieses Leben ist einfach unabhängig. Und dieses Leben, ich bin nach Hause gefahren und dachte so, den musst du auf alle Fälle nicht bedauern. eher mich, dem geht's gut, weil der hat Jesus. Die letzte Frage ist, wenn man sich fragt, das will ich. Das will ich. Wir kommen bei dieser Geschichte mit meinem Freund im Altenheim immer noch fast die Tränen, weil es so eine tiefe Berührung Gottes war, weil ich ihn da wirklich erlebt habe. Das ist was anderes. Weißt du, wir können alle Gott kennen. Aber wenn du erlebst, Gott kennt dich, das ist nochmal was ganz anderes. Wenn du spürst, er kennt dich wirklich. Er ist eben nicht dieser ferne Gott, der da irgendwo im Sternbild Orion da irgendwo thront über den Wolken, die das nicht interessiert, was wir hier rummachen, sondern wenn du auf einmal spürst, da oben ist einer, der kennt dich aber sehr genau, der weiß ganz genau, was bei dir abgeht. Aber der sitzt nicht da, um dich zu richten, sondern um dir zu helfen. Um dir auf den Weg zu helfen. Der ist da. Er ist der gute Hirte. Er ist der gute Hirte. Er will, dass seinen Schafen gut geht. Er will dich leiden. Er will dich führen. Er will, dass du eben nicht mehr einsam bist. Er will, dass du keine Angst mehr haben musst. Wie kriege ich das? Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Und ich gebe mein Leben für die Schafe. Der gute Hirte, Jesus, gibt sogar sein Leben für die Schafe. Und wisst ihr, ich glaube sogar, nicht nur einmal am Kreuz, er lebt auch heute noch für seine Schafe. Jetzt im Himmel, er lebt heute noch für seine Schafe. Das ist nicht eine einmalige Sache und jetzt hat er sich was anderem zugewendet, sondern er kämpft heute noch für jeden von euch hier, für mich. Für jeden kämpft er heute da und gibt heute noch sein Leben für jeden von euch. Das ist das. Das ist diese Liebe. Und es ist eigentlich relativ einfach. Wie kriege ich das? Wie komme ich dahin? Ja, du musst einfach zur Schafherde gehören. Ist vollkommen egal, ob du Hörner hast, ob du ein schwarzes Schaf bist, ein geschecktes oder ein schönes weißes, ne? Milchschaf, so ein richtiges Lämmchen, brav. Wie kann ich dazugehören? Wie kann ich zu diesem Hirten gehören? Wie kann ich dieses Leben kriegen? Wie kann ich mir dieses Leben nehmen? Du musst zur Schafherde gehören, du musst sein Schaf sein, einfach dabei sein, zu ihm gehören. Dann spürst du das. Und ja, ich gehöre irgendwie so dazu, ne? Da ist die Schafherde und da vorne der Hirte und ich trabe da 3 Kilometer hinten weg. Ne? Da kriegst du wenig von den Segnungen des Hirten ab. Sondern möglichst hier darf man sehr egoistisch sein, glaube ich. Das verzeiht uns der Hirte. Weißt du, das Ziel ist, möglichst ganz nah beim Hirten sein, das erste Schaf hinter dem Hirten zu sein, das ist das Ziel. Dann spürst du nämlich die ganzen Segnungen. Wenn du merkst, er kennt mich, ich kenne ihn und er kennt mich. Und er kennt mich wirklich. Und dann kommt dieses Leben. Dann sprüht dieses Leben. Ich möchte es nochmal ganz praktisch mit dir machen. Vielleicht sagt man, wisst ihr, manchmal denke ich so, ich habe oft im Leben stand ich da und sagte, ja, genau, ich weiß eigentlich jetzt alles und ich will es eigentlich auch. Aber da fehlt manchmal so der letzte Schritt, dass man es wirklich kriegt. Dass man es anpackt und sagt, ich nehme es mir jetzt. Es ist nämlich nicht so mit Gott, dass du da stehst und sagst, Jesus sagt, naja, wir gucken erstmal, Gesichtskontrolle und dann machen wir mal den Fragenkatalog durch und musst noch eine kleine Prüfung machen und dann, wenn du würdig bist, dieses Leben zu kriegen, dann kannst du es kriegen, sondern du kannst es dir wirklich nehmen. Selbstbedienung. Ich nehme mir mal dieses Leben. Nimm dir das Leben. Ich nehme es mir. Und ich habe mal so ein Gebet aufgeschrieben. Und wenn du sagst, ich will es, Herr Jesus, ich will das heute haben, dann kann das eine Hilfe sein. Du kannst es, oh Gott, aus deinem ganz eigenen Herzen sagen. Aber das kann ein Gebet sein, wo du mal so einen Startschuss machst und sagst, Jesus, ich will zu dieser Herde gehören. Ich will diesen guten Hirten hinterherlaufen. Ich will ab sofort, dass dieser Hirte der Hirte meines Lebens ist. Ich gehe deinen Weg, weil ich will das Leben. Ich will das haben. Und wenn du sagst, das will ich von ganzem Herzen, ja, das ist mein Weg, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dieses Gebet einfach mitzubeten. Ich würde mal so sagen, überleg dir das jetzt mal. Seid ihr so spontan, dass wir jetzt vielleicht ein Lied singen und in der Zwischenzeit gehst du einfach mal in dich und sagst, will ich das? Will ich dieses volle Leben mir heute hier am 21. April abholen? Es ist heute da. Jesus sagt, kannst du heute sofort kriegen. Wir singen ein Lied, kannst du drüber nachdenken und dann, wenn du möchtest, beten wir das zusammen. Wenn du das willst, dann kannst du jetzt dieses Gebet einfach aus ganzem Herzen beten. Das ist einfach nur eine Form, wenn man nicht so richtig weiß, wie mache ich das, die kann dir helfen, zu sagen, ich will dazu gehören, ich will dieses Leben von Jesus haben. Okay, vielleicht ist es mal gut, wenn man seine Augen mal schließt und sagt, ich bete das, dass man nicht abgelenkt ist, das hilft manchmal. Und dann betet man das einfach. Ich werde jeden Satz einfach laut beten und du kannst es dann selber nachbeten. Herr Jesus, ich will dieses Leben. Jesus, ich will dieses Leben. Ich komme zu dir und bitte dich, gib mir dieses Leben. Bitte vergib mir mein altes, eigensinniges Leben ohne dich. ich will, dass du der Hirte meines Lebens bist. Ich will dich kennenlernen und deinen Weg gehen. Ich übergebe dir mein ganzes Leben. Danke, dass du jetzt in mein Leben gekommen bist. Amen. Wenn du das aus ganzem Herzen gebetet hast, dann kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Beste deines Lebens heute hier in dieser Halle einfach gekriegt. Das Leben, was Jesus gibt. Du hast sie genommen. Du kannst stolz drauf sein. Du hast dir heute hier das Leben genommen. Das Leben, was Jesus dir schenken will. Aber wisst ihr, das ist der Anfang. Das ist nicht das Ende, weil jetzt geht's los mit diesem Leben. Und wenn du möchtest, komm doch hinterher zu den Leuten, die hier vorne noch sind. Und die helfen dir für die nächsten Schritte. Es ist wichtig, dass, wenn das Leben so entstanden ist, dass es weitergeht. Du brauchst christliche Gemeinschaft, Leute, die dir weiterhelfen auf diesem Weg mit diesen wunderbaren Hirten. Komm doch hinterher, wenn du das gebetet hast aus ganzem Herzen, komm doch hinterher vor, hier vorne hin, und dann sagen wir, wie es weitergeht. Aber ich hatte so das Empfinden, ihr Lieben, die 5 Minuten haben wir noch, wir beten noch eine 2. Runde. Ich möchte nochmal für die beten, die sagen, ja, ich habe eigentlich mal zu dieser Herde gehört. Ich habe mal das Leben gehabt, aber dann die Schokolade. Dann bin ich da wieder hängen geblieben. Bin da wieder rückfällig geworden. Ich habe dann wieder gedacht, das ist eigentlich das Leben. Und ich will dir heute sagen, Jesus freut sich, wenn du heute wieder kommst. Heute ist ein guter Tag, zu sagen, Jesus, ich will wieder. Ich will nicht 3 Kilometer hinterher trotten, hinter dieser Schafherde, sondern ich will heute wieder ganz nah bei dir sein. Ich will heute wieder ganz nah bei dir sein. Ich will heute wieder dieses volle, pralle Leben. Ich habe es zigmal gespürt, es macht nicht satt. Ich habe x Ehrenrunden gedreht, ich brauche heute wieder das neue Leben. Und wenn du da bist und sagst, ich brauche so eine Erfrischung, eine Erneuerung, ich brauche nochmal so einen ganz neuen Schub, ich brauche wieder das. Ich brauche es heute. Dann auch hier wieder eine Hilfe. Bet das mit ganzem Herzen und Jesus wird wieder neu in dein Leben einziehen. Er hat dich nicht verlassen. Du hast ihn verlassen. Er hat dich nicht verlassen. Und er freut sich. Die Arme sind ausgebreitet. Er sagt, Mensch, komm doch endlich wieder. Ich freue mich, wenn du da bist. Komm doch zu mir. Und das beten wir jetzt. Herr Jesus, hier bin ich. Ich will wieder zurück zu dir. Vergib mir bitte, wo ich anderen Hirten hinterhergelaufen bin und mich von dir entfernt habe. Vielleicht sag ihm einfach ganz kurz, es ist manchmal gut, wenn man es auch bei Namen nennt, welchen Hirten du hinterhergelaufen bist. Jesus, ich will dich. Bitte gib mir das Leben, was du mir versprichst. Ich will wieder neu deinen Weg gehen. Danke, dass du mich wieder angenommen hast. Ich liebe dich, mein Herr und mein Gott. Die ganze Gemeinde sagt Amen. Auch hier empfehle ich dir, wenn du das gebetet hast, du sagst, ja, Jesus, ich will wieder zurück. Komm hinterher vor und lass nochmal mit dir beten. Bringst vielleicht nochmal ganz gesondert die einzelne Sache, den falschen Hirten. Bringst ans Kreuz, bringst zu Jesus, dass du heute Befreiung erleben kannst. Er ist da, er wartet auf dich. Amen.